Gott, du siehst mich. Ist das nicht ein bisschen laut, oder? Ja? Dieses Thema habe ich aus Berlin mitgebracht. Es war das Thema der Andacht und zu Beginn der Tagung und des Abschlussgottesdienstes auf der Bundesratskonferenz in Berlin. Eingebettet in dieses Thema fand die Tagung statt, in der anders als sonst die zu besprechenden und zu beschließenden Punkte innerhalb eines Tages zu erledigen waren. Neben den üblichen auf der Ratstagung zu behandelnden Punkte gab es ein etwas schwieriges Thema zu behandeln, das zwar juristisch positiv zum Abschluss gebracht werden konnte, aber damit waren die Verletzungen, die es während der langen Zeit der Bearbeitung zwischen den Ratstagungen gegeben hat, noch nicht geheilt. Mich hat es sehr beeindruckt, wie der Präsident, die Geschäftsführung und die Verhandlungsleitung damit umgehen konnten. Auch wenn die zwischenmenschlichen Dissensen noch nicht alle behoben werden konnten, dies wird noch in einzelnen Gesprächen erfolgen, kann ich mir unter diesen Umständen nun einen guten Abschluss dieses Themas vorstellen. Dadurch inspiriert und weil das Thema Gott, du siehst mich seit langer Zeit zu einem wichtigen Thema für mich persönlich geworden ist, habe ich mir darüber einige Gedanken gemacht und diese Gedanken möchte ich mit euch teilen. Wer möchte nicht gern gesehen werden? Wer möchte nicht gern wissen, wie er von anderen gesehen wird? Wie sieht mein Umfeld mich, meine Familie, meine Freunde, mein Chef, meine Kollegen, meine Geschäftspartner? Wie erleben mich diese Menschen? Gesehen werden, im Sinne von wahrgenommen werden, beachtet zu werden, ist eine tiefe Sehnsucht von uns. Am liebsten möchten wir natürlich so gesehen werden, wie es uns gefällt. Und damit verbunden ist nicht zuletzt auch die Frage, wer bin ich? Oder wer bin ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Und am Ende meines Lebens möchte ich gern wissen, habe ich mein Leben recht gelebt? Fragen, die sich durch unser ganzes Leben hindurchziehen. Was glaube ich, wer ich bin? Bin ich das, was ich tue? Bin ich das, was andere von mir denken? Bin ich der Einfluss, die Macht, über die ich verfüge? Wer bin ich wirklich? Was ist meine Identität, also meine Einzigartigkeit, die kein anderer Person gleicht? Es ist nicht einfach, meine eigene Identität festzustellen, zumal sich die Identität eines Menschen lebenslang in der Entwicklung und der Veränderung befindet. Auch angestrengtes Nachsinnen oder Selbstanalysen helfen hier nicht wirklich weiter. Hierzu bedarf es nicht zuletzt der Begegnung mit anderen Menschen. Die Menschen in meinem Umfeld orientieren sich zunächst an mir wie an der Spitze eines Eisbergs, nämlich an dem, was sie äußerlich, also an dem an der Oberfläche sichtbaren und erkennbaren Teil meines Seins wahrnehmen. Und was die Menschen an mir wahrnehmen, beziehungsweise wie sie mich sehen, das erkenne ich an dem, wie die Menschen sich mir gegenüber verhalten. Umso intensiver ich eine Beziehung zu den Menschen in meinem Umfeld aufbaue, umso mehr gebe ich Preis von meiner inneren Identität. Und mehr noch, dabei erkenne ich selbst immer mehr auch meine eigene Identität. Hierbei tritt immer mehr die Frage in den Vordergrund, wie möchte ich sein? Wonach möchte ich mich ausrichten? Welche Ideale schweben mir für mich vor? Eifere ich bedingungslos dem Verhalten eines Menschen nach, das sich später für mich als nicht geeignet erweisen könnte, weil die Art dieses Menschen doch nicht zu meiner Identität passt? Nichts gegen das Lernen an Vorbildern, das ist hier nicht gemeint. Und manchmal weiß ich viel besser, wie ich nicht sein möchte. Zum Umgang mit all diesen Fragen kam mir der Psalm 139 in den Sinn. Ich lese die Verse 1 bis 16 und 23 bis 24 nach der Luther-Übersetzung. Ein Psalm Davids, mit der Überschrift Gott, der Allwissende und Allgegenwärtige. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Ja, spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. David hat in seinem Leben wie kaum ein anderer Höhen und Tiefen durchlebt. Als jüngster von 7 Brüdern war er im Auftrage Gottes von dem Propheten Samuel zum König gesalbt worden. Er wurde geehrt für den Sieg über Goliath und genoss hohes Ansehen als Musiker. Er war befähigt, Saul in seinen oft außergewöhnlichen Zuständen mit seiner Musik immer wieder zu beruhigen. Er genoss hohes Ansehen, bevor er bei dem damaligen König in Ungnade gefallen ist und viele Jahre vor Saul und seinen Schergen fliehen musste. Er kannte das Gefühl, von seinem eigenen Sohn gehasst und bekämpft zu werden. Auch kannte er das Gefühl der eigenen Schuld und die Reue darüber. Trotz allem lesen wir in seinen Psalmen, dass er sich über die Güte Gottes freut. Und darüber fröhlich ist, dass Gott sein Elend ansieht und die Not seiner Seele kennt. David staunt auf seine ganz eigene persönliche Weise über die Allgegenwart und Allwissenheit Gottes. Er sagt sich, wenn Gott alles weiß, dann kennt er mich durch und durch, bis hin zu meinen Gedanken. Er kennt mich vom Tag meiner Geburt an. Wenn Gott überall ist, dann ist er immer bei mir, wohin ich auch gehe. In meinem Kampf gegen das Böse will ich mich auf ihn ausrichten. Er soll mich durchleuchten und mich von allem Bösen, das in mir steckt, befreien. Das klingt nach großem Gottvertrauen und nach Geborgenheit. David hat sich Gott total offengelegt. Beim Lesen dieses Verses spüre ich förmlich die Freude Davids darüber, dass Gott ihn so sieht, wie er, David, wirklich ist. David bekennt sich zu den Höhen und Tiefen in seinem Leben. Er bekennt sich zu seiner Schuld, die er im 51. Psalm beschreibt, und er bittet Gott darum, dass er ihn nicht von seinem Angesicht verwirft. Das ist ihm so wichtig, dass Gott ihn auch weiterhin sieht. Er weiß um seine Identität, die in Gott begründet ist. Ich möchte neben der soeben beschriebenen Situation von David eine Begebenheit aus der Bibel in unsere Betrachtung mit einbeziehen. Und zwar die Geschichte von Hagar, die Magd und Sklavin von Sarah und Abraham, nachdem Gott Abraham einen Sohn und eine unzählige Nachkommenschaft versprochen hatte. Da der Text der ganzen Geschichte sehr lang ist, möchte ich das Wesentliche für diesen Zusammenhang in kurzen Sätzen wiedergeben. Zu finden ist die Geschichte in 1. Mose ab Kapitel 15. Sarah und Abraham waren zu der Zeit schon sehr alt, als Gott ihnen einen Sohn angekündigt hatte. Und die Erfüllung der Verheißung über den Sohn hatte sich immer noch nicht eingestellt. Viele Jahre waren vergangen. Hatte Gott seine Verheißung gegenüber Abraham vergessen? Nach der langen Wartezeit handelt Abraham auf Anraten Sarah auf eigene Faust, um der Verheißung Gottes etwas nachzuhelfen. Hierzu muss man wissen, dass Kinder zu haben im Orient die einzig denkbare Lebenserfüllung für die Frau war. Sarah ist hochbetagt und hat keine Kinder bekommen. Das ist zum Verzweifeln für sie. Es ist anzunehmen, dass Abraham und Sarah während ihres Aufenthaltes in Ägypten Hagar als Sklavin und Magd für Sarah erworben hat. Und nun geschieht Hagar etwas, was sie sich für ihr Leben nicht einmal im kühnsten Traum hat vorstellen können. Als Sarah ihrem Mann Abraham ihre Magd Hagar gab, um ein Kind von ihm zu empfangen, hatte Hagar keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Als sie dann aber schwanger wurde, verschaffte ihr das eine Position. Sie war wertvoll geworden. Hagar hatte etwas geleistet, was Sarah nicht leisten konnte. Sie wurde aufsässig und ließ ständig durchblicken, wie zufrieden sie mit sich war. Sarah reagierte so scharf darauf, dass Hagar die Flucht ergriff. Wahrscheinlich wollte sie auf der langen Wüstenstraße nach Ägypten zurückkehren. Bei einem Brunnen an dieser Straße angekommen, so lesen wir, fand sie der Engel des Herrn. Sie hörte ihren Namen sagen und hörte Erstaunliches. Sie würde so viel Nachkommen haben, dass man sie nicht mehr zählen könne und so weiter. Ich denke, wir kennen ja auch die Geschichte. Und der Engel riet Hagar, zu ihrer Herrin Sarah zurückzukehren. Das muss eine tiefe geistliche Erfahrung für Hagar gewesen sein. Denn sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Wir brauchen nicht viel Fantasie, um uns vorzustellen, wie unglücklich Hagar über ihre Situation gewesen sein muss, nachdem sie vor Sarah die Flucht ergriffen hatte. Allein in der Wüste. Das muss für Hagar furchtbar gewesen sein. Sicher, sie fühlte es immer noch als etwas Besonderes, ein Kind von Abraham zu erwarten. Aber wie sollte sie den weiten Weg ohne den Schutz von Sarah und Abraham allein schaffen? Und so fasste sie sich ein Herz, drehte sich um 180 Grad und trat den Rückweg an, um sich wieder in ihre bisherige Situation zu begeben. Wir haben von zwei sehr unterschiedlichen Menschen gelesen, die erfahren haben, dass Gott sie sieht. Beide haben auf ihre eigene Weise darauf reagiert. Die Vertrautheit von David zu Gott ist unüberhörbar. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in der Not. Du stellst meine Füße auf weitem Raum. Während David Gott direkt anspricht, gibt Hagar Gott einen Namen, nämlich du bist ein Gott, der mich sieht. Es ist wohl anzunehmen, dass Hagar bisher die Gegenwart Gottes in dem Sinne noch nicht erlebt hat. Liebe Schwestern und Brüder, Gott sieht uns Menschen. Ja, er sieht alle Menschen, auch die Menschen, die ihn nicht oder noch nicht kennen oder anerkennen. Er hat den in seinen Auftrag zum König gesalbten David gesehen und er hat Hagar, die Magd, die Sklavin gesehen und er sieht uns. Gott sieht unser Herz an. Er sieht die Dinge, die wir versuchen, vor der Öffentlichkeit fernzuhalten, von denen wir meinen, dass sie unserem Ansehen schaden. Er sieht unsere Höhen und Tiefen. Er sieht, wenn wir uns schuldig fühlen. Er sieht unsere Angst, unsere Sorgen, unseren Stress. Er sieht unseren Konflikt, den wir mit uns selbst und mit unserem Ehepartner, unseren Eltern, unseren Kindern, unseren Freunden haben. Er sieht alle Dinge, von denen wir gern befreit sein möchten. Die Frage ist, ob wir uns dessen bewusst sind, dass wir von Gott wie ein, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir vor Gott wie ein aufgeschlagenes Buch sind. Und das Entscheidende ist, ob wir das Angesicht Gottes von Herzen suchen. Wie geht das? Wenn zwei Menschen sich begegnen, die sich füreinander interessieren, dann schauen sie sich an. Dann kreuzen sich ihre Blicke. Sie sind erwartungsvoll auf das, was jeweils der andere sagt. Gottes Interesse an uns ist riesengroß. Seine Blicke warten auf unsere Blicke. Ist es dir ein Herzensbedürfnis, in Gottes Gegenwart zu leben? Dann schaue auf Christus. In Christus findest du das Angesicht Gottes. In Johannes 14, ab Vers 7, sagt Jesus: Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus: Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn du Gott in Christus siehst und an ihn glaubst, weißt du, dass du unter dem Schutz des Höchsten zuversichtlich durch dieses Leben gehen kannst. Es mag sein, dass sich unsere Hoffnung, die wir haben, dass sich etwas Bestimmtes erfüllen oder einstellen oder ändern möchte, nicht erfüllt. Wir dürfen aber wissen, dass etwas geschieht, was in Gottes Augen sinnvoll ist. Es mag sein, dass sich an unserer äußerlich wahrzunehmenden Situation zunächst nichts ändert. Aber Gott kann uns die nötige Geduld und Kraft für die schwierige Situation, die uns getroffen hat, geben. Vielleicht müssen wir uns um 180 Grad drehen und wieder zurückgehen, weil wir erkennen, dass wir einen falschen Weg eingeschlagen haben. Es kann sein, dass sich in uns Fähigkeiten entwickeln, die Gott in uns hineingelegt hat, die aber durch eigene Aktivitäten, die aus nicht erfüllten Sehnsüchten, Süchten und Wünschen entstanden sind, nicht zum Durchbruch gekommen sind. Dann kann es sein, dass wir den anderen plötzlich ganz anders sehen. Wir sehen nicht nur die Spitze des Eisbergs von ihm, wir sehen in ihm einen Menschen, in dem uns Christus begegnet. Dann kann es sein, dass wir unsere innere Identität in Christus finden. Wir können dann mit Paulus sagen: Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin erlöst und mir ist vergeben worden. Ich bin zur Freiheit berufen. Gott kann uns die Augen öffnen, dass wir mit dem Herzen sehen können. Was heißt denn nun mit dem Herzen sehen? Ihr kennt vielleicht das Märchenbuch für Erwachsene von dem französischen Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen verborgen, lässt er in seinem Buch Der kleine Prinz den Fuchs ein Geheimnis verraten und zu dem Prinzen sagen. Was ist das Geheimnis, das der Fuchs hier preisgibt? Der kleine Prinz kommt von einem fremden Stern. Dort wächst eine einzige Rose, seine Rose. Als er von seinem Stern zu den Menschen geht, kommt er an einen blühenden Rosengarten vorbei. Er kann es nicht fassen. Bisher hat er geglaubt, seine Rose sei einzigartig. Jetzt waren da 5000 Rosen, die aussahen wie eine Rose. Seine Enttäuschung ist groß. Er wirft sich ins Gras und weint. Er besitzt nur eine ganz gewöhnliche Rose. Im Gespräch mit dem Fuchs, den er zu seinem Freund gemacht hat, geht ihm auf, dass es nicht auf das äußere Ansehen ankommt. Die Zeit, die der Prinz für seine eigene Rose verloren hat, macht diese Rose so wichtig. Das unterscheidet seine Rose von allen anderen, dass er das Kostbarste, was er hat, seine Zeit, ihr gegeben hat und sie in ihrem Innersten, in ihrem Wesen kennt und liebt. Er sieht sie mit dem Herzen. Liebe Geschwister, wir dürfen in der Gewissheit leben, dass Gott uns sieht. Ich wünsche uns allen, dass wir uns wie David über Gottes Güte freuen und wir uns Davids Worte zu unseren eigenen Worten machen, dass wir Gott bekennen: Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und die Not meiner Seele kennst. Und zu unserer Identität gehört auch, dass wir ein zweifaches Bürgerrecht haben. Unser Bürgerrecht im Staat und unser Bürgerrecht bei Gott in seinem Reich. Ich wünsche uns, dass wir von ganzem Herzen sagen können, wer wir sind. Und wer sind wir? Wir sind Gottes geliebte Kinder, Gottes Söhne und Töchter. Die Gewissheit darüber und der Glaube daran führt zur Erfüllung unserer tiefsten menschlichen Sehnsucht. Ich möchte noch mit uns beten. Großer Gott und in Christus unser Vater, ich danke dir, dass du uns als deine Geschöpfe wunderbar gemacht hast. Du hast einen Plan mit einem jeden Einzelnen von uns. Du hast uns alle so unterschiedlich gemacht. Gib, dass wir immer wieder dein Angesicht suchen und in deine Gegenwart treten, damit sich alles das, was du in uns hineingelegt hast, zu deiner Ehre und zu unserer Freude in dir entwickeln kann. Danke, dass du uns siehst in unserem Leid, in unserem Schmerz, in unserer Not. Du siehst uns auch in unserer Freude. Danke, Vater, dass du uns mit all dem nicht allein lässt. Wir dürfen in Christus auf dich sehen. Und du willst uns dazu befähigen, dich im anderen zu sehen. Amen.